Willkommen zu einer neuen Folge. Letztes Mal haben wir über Deichiro Kato gesprochen, über einen Mann, dem die Zeit gestohlen wurde. Heute sprechen wir über eine Zeit, die sich selbst gestohlen hat. Ich sage das bewusst so, weil das, was in der Motorradweltmeisterschaft zwischen den frühen 1960er Jahren und dem Jahr 2012 passiert ist, keine einfache Geschichte des Fortschritts ist. Es ist eine Geschichte des schrittweisen Loslassens, ein langsames Ausblenden eines Klangs, einer Technik, einer ganzen Philosophie des Motorradrennsports, die der Zweitakter-Ära. 50 Jahre lang war der Zweitakter das Herzstück der WM, in der kleinsten Klasse als 50-Kubik-Winzling, den man belächelt hat. In der Mittelklasse als 125er und 250er, aus denen die größten Talente kamen. Und an der Spitze als 500-Kubikmonster, die so wenige wirklich bezwingen konnten, dass man sie die Unfahrbaren nannte. Dann wurden sie alle abgeschafft, einer nach dem anderen. Die letzte Zweitakterklasse, die 125er, verschwand nach 2011 aus dem Kalender. Seitdem gibt es kein einziges Zweitaktaggregat mehr im WM-Programm und die Frage, die ich mir stelle und die ich heute in dieser Folge stellen will, ist, war es das wirklich wert? Ich nehme euch heute mit durch 5 Jahrzehnte. Wir starten ganz unten bei der Schnapsglasklasse, wir gehen durch die Geschichten der Klassen, die kamen und wieder gingen. Wir enden mit dem großen Umbau der frühen 2000er Jahre und ich sag am Schluss, was man sich dann auch davon erhofft hatte und ob das Versprechen gehalten wurde. Die Welt, aus der der Zweitakter kam. Das Jahr 1949 und was damals wirklich gezählt hat. Die Motorradweltmeisterschaft wurde 1949 gegründet. 5 Klassen, 5 Weltmeister, eine Idee, den schnellsten Motorradfahrer der Welt zu krönen. Die Klassen hießen 125 Kubik, 250 Kubik, 350 Kubik, 500 Kubik und die Seitenwagen. Was viele vergessen, diese ersten WM-Jahre waren noch vollständig von Viertaktern dominiert. Marken wie MV Agusta, AJS, Moto Guzzi, Gilera, Norton. Das waren die Namen, die zählten. Handgefertigte Maschinen, oft aus kleinen Werkstätten, oft von Ingenieuren, die gleichzeitig Fahrer oder Mechaniker waren. Der Zweitakter spielte in dieser Welt keine große Rolle. Er galt als technisch weniger raffiniert, als etwas für Anfänger, für Kleinkrafträder, für Mopeds. Kein ernsthafter Renningenieur der späten 1940er hätte behauptet, dass das Zweitaktprinzip die Zukunft des Rennsports sein würde. Dann kamen die Japaner. Honda, Yamaha, Suzuki. Ab Ende der 1950er Jahre strömten sie in die WM und sie taten es mit Maschinen und mit Ingenieursphilosophien, die vorher nicht so existiert hatten. Sie investierten massiv, sie schickten ganze Teams, sie bauten Motoren, die weit mehr Zylinder hatten, als irgendjemand für nötig gehalten hatte. 4 Zylinder 125er, 6 Zylinder 250er. Die Kosten explodierten und das wurde zum Problem. Denn die europäischen Hersteller und auch viele japanische konnten sich das auf Dauer nicht leisten. 1967 zog Honda sich aus dem Rennsport zurück. Yamaha, Suzuki, Kawasaki reduzierten ihre Werksprogramme und die FIM, der Weltverband, sah sich gezwungen zu handeln. Die Lösung, Hubraumlimits, Zylinderzahllimits und die Einführung einer neuen Klasse ganz unten an der Leiter, die mit technischen Mitteln auskommen sollte, die sich jeder leisten konnte. Das war die Geburtsstunde der 50-Kubik-Klasse. Die Schnapsglas-Klasse, klein, belächelt grandios. Der erste Grand Prix, das erste Weltmeisterrennen. 1962, Montjuïc Park in Barcelona. Zum ersten Mal wird ein WM-Lauf in der 50-Kubik-Klasse gefahren. Gewonnen wird er von einem Deutschen, Hans-Georg Arnscheid, auf einer Kreidler. Und dieser erste Sieg sagt eigentlich schon alles aus über das, was diese Klasse ausmachen sollte. Kleine Hersteller, große Leidenschaft und Fahrer, die aus einer Welt kamen, die mit dem glamourösen Bild des Motorradrennsports nicht viel zu tun hatte. Arnscheid war kein Jetsetter. Er war Kfz-Schlosser aus Niedersachsen, hatte als Teenager Geländesport und Bahnsport gemacht und war 1959 von Kreidler als Werkstestfahrer und Fahrer engagiert worden. Was er in diesem Doppelauftrag gelernt hatte, nutzte er. Er und seine Kollegen in der Entwicklungsabteilung bastelten im Geheimen an einem richtigen Rennmotor, den sie intern Anvigeige nannten. Zusammengesetzt aus den ersten Buchstaben ihrer Nachnamen. Das war die Mentalität der 50-Kubik-Klasse. Kein Budget-Exzess, basteln, tüfteln, schlauer sein als die anderen. Und diese Philosophie funktionierte für eine Weile. Was in einem 50-Kubik-Zweitakter steckte. Ich muss hier kurz innehalten, weil ich glaube, dass viele, die die 50er nicht selbst erlebt haben, gar nicht wissen, was diese Maschinen technisch geleistet haben. Ein 50-Kubik-Zentimeter WM-Rennmotorrad der 1960er und 70er Jahre war kein Moped. Das war ein Präzisionsinstrument, das jeden Trick der damaligen Zweitakttechnik ausreizte. Die Maschinen Kreidler, Derby, Suzuki liefen mit mechanischen 12 oder sogar 21 Ganggetrieben. Ja, richtig gehört, 21 Gänge. Weil der Motor ein so geringes Drehzahlband hatte, dass man permanent in der richtigen Drehzahl sein musste, denn sonst fiel die Leistung ins Bodenlose. Das erforderte eine gewisse Handtechnik und Reaktionsschnelligkeit, die auf einem 500er gar nicht nötig war. Die Maschinen selbst wogen kaum mehr als 60 Kilogramm und erreichten Spitzengeschwindigkeiten von über 150 km/h. Für die Klasse war das beachtlich. Und das Fahrwerk, da wurde genauso gefeilt wie am Motor. Kreidler etwa experimentierte jahrelang mit Rahmenkonstruktionen und Aerodynamikverkleidungen. Was ich damit sagen will, diese Klasse, die wurde oft belächelt, weil sie klein war. Aber klein bedeutet eben nicht dasselbe wie einfach. Und dann waren da natürlich die Fahrer. Ich muss jetzt von Angel Nieto sprechen, Ich denke, es gibt keine Folge über Zweitakterklassen, in dem sein Name nicht fällt. Angel Nieto, geboren 1947 in Zamora, Spanien, gestorben 2017 nach einem Quadunfall auf Ibiza. Und die Zahl, mit der er sein Leben in Verbindung brachte, ist nicht 13, sondern 12 plus 1. Weil er abergläubig war, weil die 13 Unglück bringt und weil er eben 13-facher Weltmeister war. 6 davon holte er in der 50-Kubik-Klasse, 7 in der 125-Kubik-Klasse. In 19 Jahren zwischen 1967 und 1986. Auf 5 verschiedenen Herstellern. Derby, Bultaco, Garelli, Minarelli und Kreidler. Das ist kein Zufall, sondern ein Zeichen dafür, wie variabel und intelligent dieser Mann fahren konnte. Ein anderer Hersteller bedeutete nicht nur ein anderes Motorrad, sondern eine völlig andere Maschinenphilosophie, ein anderes Fahrwerk und ein anderes Drehzahlband. Nieto hat Spanien den Motorradsport gebracht. Ohne ihn gäbe es kein Marc Marquez, keine spanische Dominanz der letzten 20 Jahre. Jedenfalls nicht in dieser Form. Er war das erste große Aushängeschild seines Landes in der WM. Und er hat das mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit verbunden. Bodenständig, laut, zugänglich, ein Mann des Volkes. In Spanien bis heute eine Legende. Dann ist da Stefan Dörflinger, Der Schweizer aus Nagold im Schwarzwald, geboren in Deutschland, Staatsbürger der Schweiz. 4 WM-Titel zwischen 1982 und 85. 50-Kubik-Weltmeister 1982 auf Kreidler, dann 1983 auf Krauser und 80-Kubik-Zentimeter-Weltmeister 1984 auf Zündapp, 80-Kubik-Weltmeister dann wieder 1985 auf Krauser. 4 Titel in 4 Jahren in 2 verschiedenen Klassen auf 4 verschiedenen Maschinen. Das erforderte schon eine gewisse Anpassungsfähigkeit, die man in der heutigen Moto3, wo alle fast identische Bikes fahren, gar nicht mehr gebraucht wird. Und Hans-Georg Anscheid? Der holte sich zwischen 1966 und 1968 3 50-Kubik-Weltmeistertitel in Folge. Diesmal nicht mehr auf Kreidler, sondern auf Suzuki. Er hatte die Seiten gewechselt, weil Kreidler anfangs hinter den japanischen Konkurrenten lag. Und auch das war eine Fähigkeit, die diese Fahrer auszeichnete. Sie konnten mit jeder Maschine umgehen, weil sie die Mechaniken dahinter damals verstanden. Und jetzt muss ich etwas Ehrliches sagen. Die 50-Kubik-Zentimeter-Klasse wurde wirklich belächelt. Ich lüge euch nicht an. Schnapsglas-Klasse war kein liebevoller Spitzname. Es war auch ein Ausdruck von Herablassung. Die großen Stars fuhren die 350er oder 500er Maschinen. Die richtigen Rennen fanden in der Königsklasse statt. Die 50er waren für viele Beobachter eher ein Kuriosum am Rand des Programms. Und eigentlich ist das ein Paradox. Ausgerechnet in dieser belächelten Klasse entstanden eben manche der technisch ausgefeiltesten Motorräder des ganzen WM-Kalenders. Die Kehrseite des beschränkten Budgets war eben maximale Kreativität. Und man konnte sich keine Fehler erlauben. Jedes Gramm zählte, jede Kurve des Leistungsbandes musste sitzen. Ich sage das, weil diese Haltung gegenüber den kleinen Klassen, das ist nicht das echte Rennen, sich durch die gesamte Geschichte der WM zieht. Und ich glaube, dass wir am Ende heute noch drüber sprechen müssen, was diese Haltung gekostet hat. 1983 war dann der letzte WM-Lauf in der 50-Kubik-Klasse. Letzter Weltmeister in dieser Version war die Krauser-Maschine von Dörflinger. 1984 wurde die Klasse dann auf 80 Kubik erweitert, um mehr Leistung und Fahrbarkeit zu ermöglichen. Aber auch das war keine dauerhafte Lösung. 1989 wurde die 80-Kubik-Zentimeter-Klasse bereits wieder gestrichen. Ganz weg. Keine Nachfolgeklasse, kein sanfter Übergang, einfach weg. Die Begründung? Zu geringe Zuschauerzahlen, zu wenig Herstellerinteresse, zu kleines Medienecho. Was bleibt, sind die Namen und die Maschinen in den Museen und die Erinnerung daran, dass man auf 50-Kubik-Zentimetern Weltmeister der Welt sein konnte. Die mittleren Klassen, 125 und 250er als Talentschmiede. Wenn man heute einen MotoGP-Fahrer fragt, wo er das Fahren gelernt hat, also wirklich gelernt und nicht nur geübt, dann sagen noch einige in der 125er oder in der 250er Kategorie. Diese Klassen, das waren nicht nur Einstiegsprogramme, das waren Schulen. Valentino Rossi, neunfacher Weltmeister, größte Ikone des Sports. Er wurde 1997 125-Kubik-Weltmeister, 99 250-Kubik-Weltmeister und dann noch zweimal 500-Kubik-Weltmeister und danach siebenmal MotoGP-Weltmeister. Ja, Entschuldigung, fünfmal. Sein Weg ist der Weg dieser Ära. Die Kleinklassen als Fundament für alles, was danach kam. Mick Doohan, fünfmal in Folge 500-Kubik-Weltmeister zwischen 1994 und 1998. Auch er kam durch die Schule der 250er. Und Marc Márquez, neunfacher Weltmeister, gewann 125-Kubik-Titel 2010 und lernte auch noch das letzte Jahr auf einer... Nein, da gab es schon die Moto2. Aber auch er lernte fahren auf einer Viertaktmaschine. Es war einfach das System und das funktionierte, weil die kleinen Klassen mit Zweitaktmotoren betrieben wurden, die ein völlig anderes Fahren verlangten als die heutigen Viertakter. Ich will das kurz erklären, weil ich glaube, dass hier ein wichtiger Punkt liegt. Ein Zweitakter hat ein sogenanntes Drehzahlfenster. Außerhalb dieses Fensters, zu niedrige oder zu hohe Drehzahl, verliert der Motor dramatisch an Leistung. Das bedeutet, als Fahrer musst du permanent in diesem Fenster bleiben. Du musst schon beim Einlenken wissen, welche Drehzahl du beim Scheitelpunkt brauchst. Du kannst nämlich nicht einfach nachkorrigieren, weil dir der Motor keine Toleranz gibt. Und das Ganze erzielt zu einer Präzision, die man auf einem modernen Viertakter mit elektronischer Traktionskontrolle und Drehmomentkurvenmanagement nicht mehr auf dieselbe Weise erlernt. Heutige Motorräder helfen dir, sie fangen Fehler ab. Ein 125er Zweitakter hat das nicht getan, der hat dich abgeworfen, wenn du nachlässig wurdest. Ich möchte auch kurz noch eine Klasse erwähnen, die dann oft vergessen wird, die 350 Kubik-Klasse. Sie war von Anfang an dabei, von 1949 bis 1982, also 33 Jahre. In ihren besten Jahren war sie Giacomo Agostinis persönliches Wohnzimmer. Er gewann dort 7 Weltmeistertitel in Folge zwischen 1966 und 1974 auf MV Agusta, einer jener Maschinen, die damals technisch unerreichbar schienen. Die 350er war nie eine spektakuläre Klasse, aber sie war über viele Jahre die härteste Herausforderung für Fahrer, die gleichzeitig auch 500er fuhren, weil die zwei Klassen sich im Fahrverhalten deutlich unterschieden. 1982 wurde sie gestrichen, auch hier zu wenig Herstellerinteresse, zu viel Überschneidung mit der 500er. Anton Mang aus Bayern wurde dann der letzte 350 Kubik Weltmeister. Die 500er, die unfahrbaren. Jetzt kommen wir zu dem Teil, über den die meisten reden, wenn sie von den guten alten Zeiten sprechen, den 500 Kubik Zweitaktern. Den Maschinen, die nicht nur Rennen entschieden, sondern Karrieren machten und zerstörten. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. 200 PS, etwa 130 Kilogramm Gewicht, keine Traktionskontrolle, keine Elektronik, die eingreift, wenn das Hinterrad ausbricht. Und ein Zweitaktmotor, der, wie McDuin es selbst einmal beschrieben hat, bei 8000 Umdrehungen das Hinterrad durchdrehen lässt und bis zum Abstellen des Gases bereits bei 12.000 Touren ist. Das ist eine Reaktionszeit von Zehntelsekunden, da ist kein Spielraum. Das waren die Unfahrbaren, The Unrideables, so nennt sie es der Dokumentarfilm, der über diese Ära gedreht wurde. Und der Titel ist dabei nicht Übertreibung, sondern präzise Beschreibung. Die Maschinen der 1980er und frühen 90er, die waren technisch auf einem Niveau, das nichts zu tun hatte mit dem, was Normalsterbliche sich vorstellen konnten. Yamaha, Honda, Suzuki, alle kämpften mit allem, was sie hatten. Honda baute zunächst hartnäckig auf Viertakter, scheiterte mit dem NR500 und gab schließlich dem Zweitakterzwang hin. Ab 1982 fuhr man dann bei Honda Zweitakter und ab 1984 mit der NSR 500 eine der erfolgreichsten Rennmaschinen der Geschichte. Alleine 10 500 Kubik WM-Titel zwischen 1984 und 2002. Die Liste der 500 Kubik Weltmeister, die liest sich wie ein Pantheon des Motorsports. Kenny Roberts, dreifacher Weltmeister 1978 bis 1980. Der erste Nicht-Europäer, dem es gelang, die WM zu dominieren. Er brachte dabei eine Fahrweise aus dem amerikanischen Dirt-Track-Rennsport mit, die damals niemand kannte. Tief abgehängte Schultern, aktives Aussteuern des Hinterrads, ein Stil, der damals als komplett verrückt galt und später Standard wurde. Freddie Spencer, Doppelweltmeister 1983 und 1985, Eddie Lawson, viermal Weltmeister, Wayne Rainey, dreimal Weltmeister in Folge 1990, 91, 1992, bevor ihn dann ein Sturz in Misano 1993 querschnittsgelähmt zurückließ. Kevin Schwantz, nur ein Titel 1993, aber einer der elektrischsten Fahrer, die je ein Motorrad bestiegen haben. Sein Stil war das komplette Gegenteil von Disziplin. Er fuhr mit einer Art Berserker-Energie das Hinterrad in Schlenkern und wenn er gut drauf war, da war er einfach nicht zu schlagen. Und dann McDuhan. McDuhan, fünf Titel in Folge 94 bis 98. Aus einem schweren Sturz in der Saison 1992 zurückgekehrt, bei dem er beinahe das Bein verloren hätte, entwickelte er eine der fokussiertesten Rennsportpersönlichkeiten, die WM je gesehen hat. Er passte das Motorrad an seine veränderte körperliche Realität an. Ein einzigartiges Daumenbremssystem, weil sein rechter Fuß nicht mehr normal funktionierte und trotzdem dominierte er. Das ist die Geschichte der 500er. Männer gegen Maschinen. Aber die Maschinen haben auch sehr oft gewonnen. Aber ab Mitte der 1990er wurde immer deutlicher, was das eigentliche Problem mit dem 500-Kubik-Zweitaktern war. Es kam kaum noch neue Hersteller. Die Entwicklung der Zweitakttechnologie war an eine Grenze gestoßen. Die Motoren produzierten so viel Leistung, dass auch die Reifen an der Grenze des physikalisch Machbaren kamen. Und dann war auch noch das Marketingproblem. Die Motorräder, die bei Grand Prix-Rennen fuhren, die hatten eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was im Showroom eines Motorradhauses stand. Honda verkaufte Fireblade-Viertakter auf der Straße und im Rennsport war aber ein 500-Kubik-Zweitakter, den kein normaler Mensch fahren konnte. Das war inkongruent. Kein Hersteller konnte eine technologische Botschaft aus dem Rennsport in die Serienproduktion übersetzen. McDuhan selbst sagte nach seinem Unfall 1999 sinngemäß, dass die Ära des zweitaktgetriebenen GP-Sports ihrem Ende entgegenging und Honda begann danach aktiv bei der FIM und Promoter Dorna zu lobbyieren für den Wechsel zu Viertaktern. 2002 war es soweit. Neue Regelklasse, Viertaktmotoren bis 990 Kubikzentimeter. Zweitaktmotoren durften noch eine Saison mitfahren, in Klammern auch 2003 vor Proton noch etwas mit. Aber man hatte einen massiven Gewichtsvorteil der Viertakter und war so weit benachteiligt beim Topspeed, dass eigentlich keiner der ehemaligen Zweitakter noch konkurrenzfähig war. Der Vorhang fiel also lautlos. Es gab keine Abschlussfeier, kein Abschiedsrennen. Nur eine neue Klasse und eine Stille, wo früher das Kreischen der Zweitaktmotoren gewesen war. 125er und 250er. Der lange Abschied. Als die MotoGP 2002 zur Viertaktklasse wurde, blieben die unteren Kategorien 125er und 250er zunächst Zweitakter. Das war das letzte Refugium dieser Technologie in der WM. Aber die Logik, die den 500-Kubik-Zweitakter verdrängt hatte, galt auch hier. Immer teurer, immer weniger Hersteller, immer schwieriger, irgendwelche Nachwuchsteams zu finanzieren. 2010 wurde die 250-Kubik-Klasse abgeschafft und durch die Moto2 ersetzt. Die neue Klasse lief mit 600-Kubik-Viertaktern von Honda, alle identisch. Kein Motorenwettbewerb, nur eine Chassisentwicklung. Die Idee? Kostensenkung durch Einheitsmotor. 2012 folgte die 125er. Sie wurde dann zur Moto3-Klasse mit 250 Kubik Einzylinder Viertaktern und damit verschwand der letzte Zweitakter aus der WM. Ein Kapitel von etwas über 50 Jahren wurde geschlossen. Das Versprechen war klar und wurde mehrfach kommuniziert. Die neuen Klassen würden günstiger sein. Moto2 und Moto3 sollten Teams ermöglichen, mit weniger Geld kompetitiv zu sein. Durch den Einheitsmotor in Moto2, durch klare Regeln in Moto3 sollte die finanzielle Hürde sinken. Hinter diesem Versprechen stand eine Absicht. Die 250er Zweitakter der letzten Jahre waren kostspielig geworden, weil die Hersteller Honda und Aprilia massiv in Werksmotoren investiert hatten. Für Privatteams war es also immer schwieriger geworden, konkurrenzfähige Maschinen zu bekommen. Und die 125er Zweitakter, auch dort hatte die Entwicklung Kosten erzeugt, die für viele Teams kaum noch tragbar waren. Wurde das Versprechen gehalten? Nein, nicht vollständig. Und das ist auch die unbequeme Wahrheit, über die man reden muss. Die Moto2-Klasse, entworfen als günstigere Alternative zur 250 Kubikzentimeter, entwickelte sich rasch zu einem Wettbewerb der Chassishersteller. Kalix dominiert über Jahre. Teams, die sich kein Top-Chassis leisten konnten, verloren den Anschluss. Der Einheitsmotor ersparte zwar die Motorenentwicklung, aber die Gesamtkosten eines wettbewerbsfähigen Moto2-Programms blieben hoch. In der Moto3-Klasse war das Bild noch deutlicher. Das aktuelle Moto3-Paket, Chassis und 6 Motoren für eine Saison, kostete Teams in den letzten Jahren rund 170.000 Euro pro Fahrer und Saison. Zum Vergleich, ein Motoren-Jahrespaket für die Moto2 von Triumph kostet 60.000 Euro, dann nochmal das Fahrgestell rund 120.000 Euro on top. Das ist alles nicht günstig. Dorna hat auch dieses Problem erkannt und schon seit einigen Jahren laufen Diskussionen darüber, die Moto3-Klasse auch erneut umzubauen. Ab 2028 soll die Klasse auf 500 Kubik V2-Viertakter umgestellt werden, basierend auf Serienmotorrädern. Ähnlich wie die Moto2 den Triumph-Motor nutzt. Das Ziel, das Gesamtpaket soll auf 75.000 Euro pro Jahr gesenkt werden. Es ist ironischerweise dasselbe Ziel wie 2010 und dasselbe Ziel wie 1984, als man die 50-Kubik-Klasse auf 80-Kubik umstellte. Die WM sucht seit über 40 Jahren nach der günstigen Junior-Klasse, die Talente entwickelt, ohne Teams zu ruinieren, aber sie hat es einfach noch nicht gefunden. Ich will hier jetzt nicht nostalgisch klingen, Nostalgie ist nämlich immer eine bequeme Lüge, aber die 500-Kubik-Zweitakter haben Menschen getötet und Karrieren zerstört. Die Klassen der kleinen Kubatoren waren nicht romantisch, sie waren hart, billig und brutal. Aber es gibt auch etwas, das etwas verloren gegangen ist, nicht die Gefahr, nicht die Kosten, sondern die Vielfalt. In der Zweitakter-Ära gab es Kreidler und Derby und MBA, Minarelli, Malaguti und Bultaco. Es gab Fahrer aus Spanien, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, die in der kleinsten Klasse begannen und dort ganz große Karrieren verbrachten. Es gab Angel Nieto, der 23 Jahre WM fuhr und 12 plus einen Titel holte. Es gab einen Stefan Dörflinger, der 4-mal Weltmeister wurde auf verschiedenen Maschinen. Diese Fahrer, die kommen ja nicht alle aus dem gleichen, sie kommen aus verschiedenen Traditionen von Maschinen, verschiedenen technischen Schulen und Bildungsideen, also wie man auf zwei Rädern schnell sein kann. Heute fahren aber alle Moto3-Fahrer Honda oder KTM-Bikes. Die sind technisch beinahe identisch, das hat zwar zu einem außergewöhnlich engem Racing geführt, immerhin die Moto3 gilt als die spektakulärste Klasse des Feldes, was die Nähe der Gruppen angeht, aber es hat auch etwas genommen, nämlich das Tüfteln. Die Ingenieure in Nebengebäuden, die Schweizer und Niederländer und Spanier, die dann mit winzigen Budgets gegen die Werke kämpften. Und das war der Zweitakter. Und das ist das, was fehlt. Ich habe lange überlegt, wie ich diese Folge abrunden soll, denn es gibt keine einfache Auflösung. Die Zweitakter, die sind weg, die kommen nicht zurück, jedenfalls nicht in der WM-Form. Die Industrie hat sich entschieden. Die Straßenmotorräder sind heute größtenteils Viertakter. Die Rennsportlogik folgt dem Markt und das ist die Realität. Aber wenn ich durch die Archive gehe, wenn ich die alten Rennen ansehe, wenn ich Interviews lese mit Duin und Schwanz und Nieto oder Dörflinger, dann fällt mir auf, diese Männer sprechen über ihre Maschinen eher wie lebendige Wesen und nicht als ein Werkzeug, als Charakter. Maschinen, die eine Art eigene Persönlichkeit hatten, die man verstehen musste, bevor man sie fahren konnte. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ich heute sagen wollte. Es ist nicht Technik und nicht die Geschichte, sondern dass in einer Ära, in der Elektronik zunehmend entscheidet, was das Motorrad tut, da war die Zeit der Zweitakter eine Zeit, in der der Fahrer noch den Unterschied machte. Denn er hatte kein elektronisches Sicherheitsnetz, er hatte keine Traktionskontrolle und kein Kurven-ABS. Er hatte sich selbst, das Motorrad und, je nachdem welche Klasse, bis zu 200 PS, die ihn jeden Moment abwerfen konnten. Ob das besser war, das überlasse ich euch. Ich sage nur, es war anders, grundlegend anders. Und hin und wieder, wenn ich MotoGP-Rennen heute verfolge und sehe, wie die Elektronik fünf Fahrern gleichzeitig ermöglicht, dieselbe Kurve gleich schnell zu fahren, dann denke ich eigentlich nur an McDowin, an Kevin Schwanz und dann Angel Nieto mit auf einem Motorrad mit 21 Gängen. Ich glaube, ich verstehe, warum die alten Leute im Paddock manchmal so einen eigentümlichen Blick haben. Wenn jemand sagt, das heutige MotoGP sei das beste Motorradrennen aller Zeiten, ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das war jedenfalls die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Musik.